jetzt SWR1 Leute, der Radiotalk als Podcast mit Stefan Siller.
Der Schauspieler und Musiker Ulrich Tukur ist heute zu Gast in SWR1 Leute, der Herr Tukur.
Guten Tag.
Also bevor Sie guten Abend sagen, klären wir auch gleich auf, dass diese Sendung aufgezeichnet ist und nicht morgens von 10 bis 12, wenn man sie hört, auch hier live. Doch, ich bin erstens ein ehrlicher Mensch, Herr Tukur.
Ja, man soll aber nicht immer ehrlich sein.
Das stimmt. Wir können uns auch gleich über Ehrlichkeit, Lügen und die Notwendigkeit dazu unterhalten. Ich möchte aber den vielen Autogrammjägern einen Gefallen tun, die dann eben nicht, wenn sie das im Radio hören, vor die Tür kommen des Funkhauses, um ein Autogramm von Ihnen zu wollen. Ist das nicht eine nette Geste?
Ja, sehr nett. Also was soll ich jetzt machen? Ich soll Autogramme unterschreiben?
Ich habe gesagt, wir zeichnen das auf, damit die Autogrammjäger, wenn sie das dann kurz vor Ausstrahlung des Rommels im Radio hören, nicht zum Funkhaus laufen und ein Autogramm von Ihnen wollen,
weil
sie
ja dann gar nicht da sind. Das finde ich total nett. Ich war eben schon jetzt so am Wegdämmern, dass ich gar nicht mitbekommen habe, was Sie mir da gesagt haben. Aber jetzt habe ich es verstanden und ich finde das sehr nett.
Ich bin sicher, wir kommen auch dazu, dass ich manche Sachen nur einmal sagen muss und Sie haben es trotzdem sofort. Und außerdem muss ich das ja sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass Sie das zweimal hören mussten. Sie haben ja heute ein Interview
gemacht. Ich habe mir richtig die Lippen schon etwas an sich geredet im Laufe dieses Vormittags. Aber ich werde jetzt versuchen, immer noch einigermaßen substanziell zu antworten. Wenn mir das gelingt, würde ich mich sehr freuen. Wenn mir das nicht gelingt, dann seien Sie bitte nachsichtig.
Dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich keine substanziellen Fragen gestellt habe. Dann dürfen Sie natürlich antworten.
Genau, dann antworte ich auf der gleichen Ebene. Das wäre ja. Dann stellen Sie mir bitte keine substanziellen Fragen.
Wenn Ihnen die Antworten
das würde Ihnen sicher leicht fallen.
Es kann eine lustige Sendung werden. Den Eindruck habe ich auch schon.
Wir haben noch nicht angefangen.
Wir können auch noch über Musik reden, da können Sie auch so richtig vom Leder ziehen. Sie hören gerne Radio in der Laufe der Republik, so von Nord nach Süd, ne?
Ich Radio?
Nein. Ja, weil Sie da immer diese wunderbare Musik hören, haben Sie mir eben schon erzählt.
Ich finde das ist jetzt nicht sehr korrekt, was ich jetzt sage. Ich finde diese Musikprogramme, nur lebe ich nicht in Deutschland. Ich komme wahrscheinlich diese substanziellen Radiosender gar nicht richtig mit. Aber wenn man die Musikkultur, die Radiokultur, mit der zum Beispiel in Frankreich vergleicht, wenn man in Paris ist, was die für eine tolle Musik haben, das ist so eine Larifari-Musik. Vielleicht muss ich den SWR ausnehmen, ich weiß es nicht.
So ist es.
Man macht überall, man will niemandem wehtun, man rückt die Musik in die Mitte und in der Mitte ist aber. Und drumherum dockt sich dann noch irgendwas an, was dann noch einigermaßen funktioniert. Das ist überhaupt gar nicht mutig. Da kommt nicht wirklich was Neues dabei raus. Es ist immer das Gleiche. Und ich finde das sehr wahnsinnig beliebig und langweilig. Also die musikalischen Einspielungen, die diesen Raum sind.
Ja. Deswegen machen Sie selbst Musik, damit es auch gute Musik gibt auf dieser Welt.
Zum Bleistift, ja. Also ich mache selbst Musik, das ist ist mir sehr wichtig, aber nicht wegen des verheerenden Radioprogramms, sondern weil ich das immer machen wollte und weil ich es einfach liebe.
Wenn wir nachher auch noch ein Stück von Ihnen hören und von den Rhythmus Boys, Sie gehen dann auch mit denen auf die Tournee und so,
ja.
Das können wir vielleicht auch nochmal erwähnen.
Sehr gerne.
Aber gleich reden wir mal darüber, weswegen Sie eigentlich jetzt diesen Interviewmarathon haben und auch heute bei uns sind. Ulrich Tukur ist unser Gast, Schauspieler und Musiker und in der großen Rommel-Produktion gesehen, mitproduziert vom SWR, Generalfeldmarschall Rommel, persönlich dargestellt von Ulrich Tukur. Sie haben mal gesagt, es sei ein Problem, real existierende Menschen zu spielen. Ich muss das jetzt, also wenn man es im Fernsehen nachts sieht, dann sieht man schon, dass er jetzt aussieht wie Rommel, weil er sich das Cover vors Gesicht hält.
Erstaunliche Veränderung, nicht wahr?
Wenn Sie sich mit mir unterhalten, wäre es günstig, das wieder runterzunehmen, weil man Sie sonst so schlecht versteht. Sie haben mal gesagt, es ist ein Problem, real existierende Menschen zu spielen. Haben aber gleichwohl Andreas Bader gespielt, Helmut Schmidt, Herbert Wehner und jetzt Rommel.
Naja, ein Problem ist, es gibt problematische Figuren, die problematisch sind und die schwierig darzustellen sind. Das sind die Figuren, die sehr tief in den Köpfen der Menschen drinstecken, also wo man deutliche Bilder hat. Also ich habe zum Beispiel, um das klar zu machen, mit Heinrich Brallure einen sehr schönen dokumentarischen Spielfilm über Herbert Wehner gedreht. Ja. Nun war der alte Herbert Wehner den meisten Menschen damals sehr klar im Bewusstsein und das war auch eine sehr eindrückliche Persönlichkeit. Ja. Und der Schauspieler Heinz Baumann, der den alten Wehner zu verkörpern hatte, der hat es echt schwer. Und ich hatte ihn gegen den jungen Wehner, den Anarchisten, den jungen Kommunisten, den man gar nicht kannte. Und das geht. Also wenn dann, es ist hochinteressant, sich solchen Figuren zu nähern und dann da den persönlichen Einstieg zu finden und den Punkt zu finden, wo man sich mit diesen Menschen verbindet, wo man sie versteht, wo man sie mag und dann einfach mit denen herumzulaufen, in deren sozusagen mit deren Hülle und dann Räume und Zeiten, Momente zu betreten, die man sonst nie sehen würde. Ist schon sehr spannend.
Wie sehr muss man diese Figur mögen, egal wie nett oder schlimm, die in der Realität einmal war.
Man muss sich für sie interessieren. Man muss irgendwie einfach ja dazu sagen, dass man sie jetzt verkörpert. Ich meine, Andreas Baader war nun wirklich kein sehr angenehmer Mensch. Und es gab auch andere Menschen, die ich verkörpert habe, die Teil der deutschen Geschichten waren, die nicht besonders angenehm sind. Aber man findet immer irgendetwas, was man nachvollziehen kann, wo man so eine Person versteht, wo man die Einsamkeit, die Verzweiflung, den Abgrund dieser Figur spürt. Das ist so ein Berührungspunkt, eine Einstiegsluke, und dann geht das. Wie man das dann genau macht, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Man besorgt sich Informationen, ja, und dann schaut man, wie ist die Hüllenhaftigkeit, also wie ist die Physikalität dieses Menschen, wie spricht der, wie klappert der mit den Augen, wie sind seine Handbewegungen, und dann kommt man in die Hülle. Und über die Hülle kann man dann eben auch ins Innere steigen. Man kann es auch umgekehrt machen. Mhm. Das hängt immer von der jeweiligen Person ab.
Ist auch, glaube ich, Interpretationssache. Also Bruno Ganz als Hitler, von vielen Leuten gefeiert. Ich habe mit diesem
Hitler ganzen spielt Bruno Ganz, hat man ja dann geschrieben.
Ich dachte, Sie hätten das sogar mal gesagt. Also ich habe mit dem ganzen Film ein Problem gehabt.
Ja,
weil der Untergang bestand für mich nicht darin, dass eine Frau ihre Kinder umbringt aus der Spitze oder dass der Führer sich umbringt. Der Untergang war für mich was anderes.
Ja, ja. Also ich hatte auch meine Probleme mit dem Film. Also das war eben, aber tatsächlich ist das Phänomen Hitler ungeheuerlich. Es handelt sich um einen Hochstapler, um einen super Schauspieler mit einer, das muss ja so gewesen sein, hypnotischen Persönlichkeit. Der war so sehr Schauspieler, dass kein Schauspieler an diese Qualität der Schauspielerei dieses Menschen herankommt. Und da sind sie alle massenhaft gescheitert. Außer, sagen wir mal, Charlie Chaplin,
ja,
der natürlich so eine Überhöhung hinbekommen hat, also eine Stilisierung, das geht dann wieder. Aber das ist eine Figur, die ist einfach nicht zu spielen. Die kann ich auch, das würde ich auch keinem raten, sich das jemals zu trauen. Leben nicht.
Der Schauspieler und Musiker Ulrich Tukur, der jetzt brav mitspielt, während ich das alles so erzähle. Und machen Sie meine Mimik nach? Ja. Ich kann mich so schlecht in Ihnen erkennen. Ja. Jetzt kann ich sehen. Ja.
Sie Ulrich falten jetzt Tukur.
Ulrich ja, Tukur.
Aber was möchten Sie denn gerne wissen von mir?
Warum Sie die Rommelrolle angenommen haben, wenn Sie Hitler abgelehnt hätten?
Weil die Hint so viel Geld bezahlt. Und das mache ich. Das ist doch klasse. Und da könnte ich nach Frankreich verreisen, in dieses Schloss La Roche-Guyon. Das mache ich doch. Das ist doch kein Problem. Und da gehen wir gut essen. Hast du Wein? Nein. Rommel ist sozusagen in meiner Jugend auch so eine Art Lichtgestalt gewesen. Das ist echt? So,
ja. Aber also, es ist der Wüstenfuchs gewesen.
Es war der Wüstenfuchs, es war der ritterliche Soldat, es war der sozusagen den Feind respektiert hat, der Draufgänger. Also dieses klassische, traditionelle Bild hatte ich auch. Es ist sicher ein hervorragender Soldat gewesen, aber es war eben einfach auch bis zum bitteren Ende nichts als ein Soldat, der gewusst hat, er müsste eigentlich den Schritt zum Politiker gehen. Er hat ja gewusst, im 44er Jahr ist er an den Atlantikwall geschickt worden, um die Invasion der Alliierten zu bekämpfen, und er sah, dass es alles verloren war. Und dass dieser Mensch, dem er seine ganze Karriere schuldet, den er auch geliebt hat und der ihn liebte, Hitler, dass der drauf und dran war, sein Vaterland in die größte Katastrophe seiner Geschichte zu führen. Also, und das wusste der. Er wusste als Militär, das geht nicht mehr, wir müssen kapitulieren, es ist aus. Und schafft diesen Schritt zum Widerstandskämpfer nicht wirklich, gerät in diesen Konflikt, und in diesem Konflikt zerreißt dieser Mensch. Und das fand ich, das habe ich vorher eigentlich nicht gewusst, wie zögerlich, wie mutlos er war und wie sehr er in dieser Situation gelitten und zu Depressionen geneigt hat. Mhm. Und in dem Moment, wo er versucht, einen Unterschied zu machen und tatsächlich losgeht, um die Kapitulation im Westen einzuleiten, das wäre Hochverrat gewesen. Das hätte für eine sichere Todesurteil bedeutet, wird er Opfer eines Fliegerangriffs, liegt 2 Wochen im Krankenhaus. Während der Zeit geschieht der Anschlag auf Hitler, und er wird zur Fußnote der Geschichte, eher Rommel, und wird von dem Räderwerk der Geschichte zermalmt und zu einem der vielen Opfer.
So, vom Räderwerk zermalmt heißt, man legt den Selbstmord nahe und er fügt sich.
Er ist in dieser Erholungsphase, und dann kommen zwei Generäle der SS, und er denkt, er wird ihm sollen die Leviten gelesen werden wegen seines Versagens an der Westfront, und dann wird ihm auf einmal eröffnet, dass er Teil des Widerstands sei, dass er davon gewusst habe und dass er jetzt nur 2 Möglichkeiten hat, entweder Selbstmord oder Verfahren vor dem Volksgerichtshof mit dem sicheren Todesurteil, die Familie ins KZ, und er hat 15 Minuten Zeit, sich zu entscheiden, entscheidet sich für Freitod. Es ist entsetzlich. Also an Perfidie und Zynismus ist dieses System nicht zu überbieten gewesen. Und das sieht man an diesem letzten an diesem Untergang von Rommel, wie er dann als kriegt den großen Staatsakt und hat sich dann vorher umgebracht. Ist eine tragische Figur für mich, einer, der einen Unterschied vielleicht hätte machen können, aber sich nicht getraut hat, leider.
Müssen wir gleich nochmal kurz darüber reden, dass das Drehbuch ja bei der Familie nicht so gut ankam, und dann werde ich Sie noch fragen, glauben Sie, dass der Film nun letztendlich der Persönlichkeit doch einigermaßen gerecht wird?
Keiner weiß, wer weiß, wie Rommel war, wer weiß, wer Rommel war, wusste er es selber, ich weiß es nicht. Wir nähern uns aber, und da muss die Familie wirklich keine Angst haben. Ich kann verstehen, dass es Bedenken gibt, man hat ein Bild von seinem Vorfahren und man möchte nicht, dass dieses Bild beschädigt oder gar demontiert wird, das kann ich begreifen. Das tun wir in keinem Fall. Auch das Drehbuch zeigt es nicht. Es ist eine sehr behutsame, sehr respektvolle Annäherung an diese historische Figur. Und wir zeigen lediglich, dass das mit dem Widerstand nicht so weit her war, wie man das gerne glauben würde. Da war nicht viel. Allerdings hat er gewusst, dass da was war, und er hat geschwiegen. Er hat nichts verraten, und das im Endeffekt hat ihm das Leben gekostet. Es ist schade, dass es die Verwerfung gab. Ich hätte sehr gerne Mitglieder der Familie Rommel kennengelernt und mit ihnen zusammen den Film gesehen und mich ausgetauscht über das Ergebnis. Kann man natürlich drüber reden. Es ist ja meine sehr persönliche Annäherung. Es ist eine psychologische Nahaufnahme eines Menschen, von dem ja kein einer wirklich genau weiß, wie er war, weil die Wahrheit, die gibt es nicht. Und wir werden nie eine objektive Sicht von Geschichte bekommen. Wir müssen immer verschiedene Perspektiven einnehmen, um dann irgendwie eine vorsichtige Annäherung an das zu machen, was vielleicht hätte gewesen sein können.
Ich habe doch noch diese etwas tiefschürfende Frage, wie verhält man sich, man weiß es ja selber nicht. Wir leben ja in Gott sei Dank in friedlichen Zeiten in Deutschland, und das schon seit vielen Jahrzehnten. Ich finde, das darf man nicht vergessen, das sollte man sich immer bei allen Klagen über Politiker oder Frust oder was weiß ich im Klaren sein, dass wir zwar viel Geld für alles Mögliche ausgeben, aber damit auch Frieden haben. Wie schwer kann es einem fallen? Das ist ja so eine Frage, stellt man sich vielleicht auch bei einem Rommelfilm. In einer solchen Diktatur mit einem so Menschen wie Hitler, der ein großer Schauspieler war, mit einer offensichtlich gewissen Ausstrahlung, dass man da mitgezogen wird, dass man sich
nicht Ausstrahlung, dieser Mann war der hatte eine hypnotische Begabung, das kann mir kein einer sagen. Dieser Rommel, der geht in ein Gespräch mit Hitler und sagt vorher seinen Offizierskollegen, ich sage ihm jetzt die Wahrheit, der Krieg ist aus, wir müssen aufhören. Und geht rein, kommt raus und schreibt seiner Frau, ich war beim Führer, er hat recht, es wird alles wunderbar, natürlich werden wir gewinnen, und ist umgedreht innerhalb von einer halben Stunde. Das hat dieser Kerl geschafft, das ist nicht zu unterschätzen. Aber abgesehen davon, es ist richtig, es ist immer wohlfeil, es ist billig, und es ist einfach aus historisch gesicherter Perspektive, aus einem Land, aus einer Zeit wie unserer, wo es uns verdammt gut geht und wo wir nie mit dem Tod zu tun hatten und wo wir nie Hungersnöte hatten und wo wir keine Kriege erlebt haben, keine Brutalität, und wo es eine relative Rechtssicherheit gibt, Menschen über Menschen den Stab zu brechen, die in einer Zeit lebten, die vom Tode durchdrungen war, wo man Angst haben musste um sein eigenes Leben und das Leben seiner Familie. Und dann zu urteilen, das ist aber, das hätte man aber doch so oder so machen können. Ich glaube, in Diktaturen verhält sich fast jeder inadäquat.
Wir haben noch eine Stunde SWR1 Leute mit Ulrich Tucke und haben noch ein paar angenehme Themen vor uns. Wein zum Beispiel oder Italien oder den Tatort.
Wieso haben Sie die Weiber ausgespart?
Was möchten Sie jetzt über Weiber erzählen? Ich lerne gerne noch dazu.
Also ich gebe hier wirklich offen zu, aber bitte sagen Sie es nicht weiter.
Nee, es hört ja auch keiner, das bleibt ja unter uns.
Ich bin heterosexuell veranlagt.
Nee.
Ja. Also ich hoffe, meine Eltern kriegen das nicht mit.
Wäre ein Schock für die wahrscheinlich.
Ne? Furchtbar.
Ja, schön. Also,
doch, nein, ich habe eine wunderbare Frau.
Aber Ihre Frau freut sich darüber doch sicher, ne?
Ich habe eine tolle Frau. Ich habe wirklich im zweiten Anlauf eine Frau, also nicht nur, dass sie schön ist, sie hat eine Persönlichkeit, die ist wagemutig, die ist mir überlegen, die ist klug.
Ihnen überlegen und das freut sie so?
Das ist doch toll, wenn man eine Frau hat, die ein bisschen stärker ist als man selbst und die einen trotzdem liebt. Ist doch
Hauptsache,
klasse.
Sie zeigt es nicht jeden Tag. Oder?
Doch, sie sagt es mir mindestens einmal am Tag. Aber nee, an der Front bin ich wirklich eigentlich glücklich. Und sonst könnte ich auch so viel, ich mache ja viel zu viel, sonst könnte ich das gar nicht aushalten.
Sie machen zu viel?
Ja, naja, ein bisschen.
Aber wenn Sie so eine tolle Frau haben, warum sind Sie dann so viel unterwegs zum Arbeiten? Warum sind Sie dann nicht ständig bei ihr?
Ja, weil diese, so toll ist sie auch wieder nicht, weil die geht in lauter Boutiquen und kostet mich ein Heidengeld.
Aber das muss verdient werden.
Kauft sich permanent neue Autos, Pelzmäntel, nein, Quatsch.
Ja, ich nehme jetzt alles für bare Münze.
Nein. Ich weiß nicht, keine Ahnung, weil ich will ja auch arbeiten. Ich will ja nicht nur immer, es ist ja, die Ehe bleibt ja dann spannend, wenn man sie nicht andauert.
Man will alles und zwar sofort. Ach, die Ehe bleibt spannend, wenn man sich nicht so oft
sieht. Natürlich, das wissen Sie doch auch, oder? Sind Sie eigentlich verheiratet?
Nein.
Sind Sie?
Ich war mal verheiratet.
Ah. Ja. Also Sie waren mal heterosexuell, aber sind
ich bin
Sie
immer noch heterosexuell. Also ich bin dem weiblichen Geschlecht treu geblieben, aber nicht, also.
Okay. Gut. Also Sie sind geschieden.
Ja, genau.
Glücklich oder unglücklich?
Na, das war richtig, die Scheidung, natürlich. Ja. Aber letztendlich ist man doch irgendwann mal enttäuscht. Ursprünglich heiratet man ja, weil man denkt, das hält das Leben lang.
Und, aber das habe ich auch gemacht.
Und wenn es dann scheitert, ist eigentlich blöd, aber manchmal muss es halt sein. Ne?
Also das ist, ja klar, diesen Tod muss man sterben. Das ist sicherlich ganz gut, dann die Sache gehen zu lassen. Also wenn man kann, wenn man sich das leisten kann. Viele können sich das, und früher hätte man das eben, da sind wir wieder bei Rommel.
Sich nicht leisten können, sich zu scheiden, das ist ja ganz blöd.
Naja, natürlich, wenn Sie Kinder haben und dann kommen dann irgendwie andere, dann sind Sie sind ganz schnell ökonomisch
ruiniert.
Aber
stellen Sie mal vor, Sie sind eine Frau, die also weniger gut verdient und eigentlich mit ihren Kindern ausziehen möchte, sich das nicht leisten kann. Und der Mann sagt, du kriegst so wenig Unterhalt, wir können uns das nicht leisten. Ist das nicht grässlich?
Natürlich ist das grässlich, aber es gibt das.
Ja.
Ja, auch dass aus diesen Erwägungen heraus eben solche Schritte.
Da muss es auch andere Lösungen geben.
Junge Menschen machen dann eben, verbinden sich dann eben mal so vorschnell mit anderen Menschen und müssten eigentlich wissen, dass man das nicht tun sollte. Ich kann nur jedem hier ganz deutlich zurufen, warten mit dem Heiraten und erstmal schauen, dass man sein Leben ein bisschen auf die Schiene setzt und heiraten, Kinder kriegen kann man immer noch, aber nicht zu früh.
Erstmal Hörner abstoßen oder wie meinen Sie
erstmal
das?
Erstmal leben, erstmal eine Karriere machen.
Ach, komm, also wenn man eine gute Frau gefunden hat und eine schöne Familie hat.
Aber nicht gleich heiraten, wieso denn gleich heiraten?
Auch schön.
Ja, aber nicht heiraten.
Warum
das
überhaupt
nicht
heiraten?
Oder, darüber kann man oder sie machen einen Ehekontrakt, wie ich es nicht gemacht habe.
Ehekontrakt. Ja. Nein, man kann natürlich.
Haben Sie einen Ehekontrakt gemacht?
Ich habe keinen Ehekontrakt.
Sie zahlen jetzt noch, ne? Deswegen müssen Sie bis 97 hier diese Sendung weitermachen.
Das geht gar nichts an jetzt. Ulrich Tukur ist unser Gast in Leute. Als Schauspieler und Musiker habe ich ihn jetzt schon vorgestellt. Als Wengerter muss ich ihn jetzt noch vorstellen. Sie haben einen eigenen Weinberg.
Nein, das ist eine
Sie haben ein paar
literarischer Witz.
Literarischer Witz? Bauen Sie keinen Wein an?
Nein.
Warum nicht?
Weil ich habe so einen Bauernhof in der nördlichen Toskana, das ist auf 1000 Meter Höhe. Ich habe tatsächlich 3 Gewürztramine angebaut, 3 Reben. Um zu sehen, ob er überhaupt geht. Er wächst. Er hat immer noch nach 3 Jahren noch keine einzige Traube hervorgebracht. Und ich habe 2 Fragolini. Ein Fragolino ist ein etwas minder klassifizierter Wein, italienischer Wein, der sehr schnell wächst. Das ist aber so ein süßes Gesöff, das im Geschmack ein bisschen an Erdbeeren erinnert. Deswegen heißt er Fragolino. Fragola ist die Erdbeere. Daran kann man so einen alten Tanten Süßwein draus machen. Ich weiß es nicht.
Zum Brit spielen oder so.
Ich muss mal gucken. Ich bin auf den Gewürztraminer gespannt. Es ist nur sehr, sehr, ein sehr extremes Klima dort oben, wo ich wohne. Und ich glaube, das ist also perfekt für Weinbau. Ich habe das beschrieben in einem Buch über Venedig. Ich habe 12 surreale Geschichten über Venedig geschrieben. Da beschreibe ich meinen Tod in einem Weinkeller, weil mir schien das immer die wunderbarste Art zu sterben. In einem Weinkeller, wo die Weinfässer offen sind, wie man das früher hatte, wo die Gärung, bei der Gärung verwandelt sich ja der Fruchtzucker in Alkohol und dabei entsteht Kohlenmonoxid oder Dioxid, Kohlenmonoxid, glaube ich. Und das ist ein Gas, das schwerer ist als Luft und das sinkt nach unten und verdrängt allmählich die Luft in diesen engen Weinkellern. Deswegen hatten die Wenger da früher immer Hunde dabei oder irgendwelche Vögel oder Kerzen. Wenn die Kerze ausging, aber ganz schnell raus. Wenn du aber da unten schon gesoffen hast und sitzt da und es geht dir gut
dann geht
und
dann schläfst
du ein, sagt die Kerze geht aus, dann geht die Kerze oben aus, dann kriegst du den Übergang von dieser hässlichen in die schönere der Welten ja gar nicht mit. Das scheint mir sehr erstrebenswert, so zu sterben.
Gut, also Ihren eigenen selbst angebauten Wein können Sie noch nicht trinken. Was bevorzugen Sie ansonsten?
Also wenn Sie mich jetzt fragen, was ist Ihr Lieblingsrotwein?
Okay, dann nochmal von vorne. Was ist Ihr Lieblingsrotwein?
Ja, also ganz klare Antwort, ein wunderbarer Amarone. Der Amarone ist ein Rotwein-Cuvée, es besteht aus 4 verschiedenen, 5 verschiedenen Reben, die im Val Pulicella, etwas nordöstlich von Verona, östlich des Gardasees angebaut werden. Das sind Trauben, die ganz spät im Jahr gelesen werden, dadurch einen sehr hohen einen hohen Zuckergehalt haben. Die werden zusätzlich noch auf Bastmatten zusätzlich getrocknet, sodass sie richtig einschrumpeln. Sie haben dann kein besonders großes Material, keine große Quantität. Aber sie haben einen ganz dicht strukturierten, tiefen, wunderbar fruchtigen, nicht so fürchterlich komplizierten Wein, wie es die Franzosen machen. Es ist ein zugänglicher Wein, der aber eine enorme Tiefe hat und alkoholreich. Aber durch seine Fruchtigkeit wird dieser Alkohol wunderbar ausbalanciert. Und es ist ein Rauschwein der Sonderklasse. Es ist ein wunderbarer Wein, aber ist relativ kostoso. Also ein guter Amarone ist sicherlich unter 40 Euro nicht zu kriegen.
Das ist dann schon die Barolo-Richtung, die ich am liebsten trinke.
Ja, aber Barolo finde ich zum Beispiel grauslich.
Ach komm.
Ich habe noch nie in meinem Leben einen guten Barolo getrunken. Mögen Sie das wirklich?
Also ich war schon ein paar Mal sauer. In Piemont bei den
Piemontesische Rotweine sind für mich überschätzt, genauso wie die toskanischen Rotweine.
Eben fand ich sie noch ganz nett.
Sie mögen Barolo, Nebbiolo,
alles was auf Nebbiolo Barbaresco. Gemacht.
Oh, ja, diese Nebbiolo-Traube ist ja wie der Sangiovese, der ist so schnabelig, schmal und säuerlich. Also beim Barolo muss ich sagen, da müssen Sie aber wirklich 85 Euro mindestens hinlegen, um einen guten zu kriegen. Alles drunter ist schrecklich.
Nee, finde ich nicht.
Geben Sie mir mal einen guten Barolo,
möchte ich. Kommen Sie gleich mit zu mir nach Hause, ich habe noch ein paar im Keller.
Das machen wir.
Ulrich Tucker ist Schauspieler, Musiker, kein Wengerter, aber unser Gast noch in SWR 1. Leute, und er ist auch Tatortkommissar. Wie geht's Lilly?
Lilly, ja Gott, die stirbt jetzt im nächsten Tag. Ich habe es gedacht, das ist jetzt...
Dürfen Sie das verraten?
Ja.
Doch. Also Lilly ist der Gehirntumor des
Ja, also ich habe versucht, eine Figur zu kreieren, gut, die so ein bisschen am Rande des Lebens steht. Die also sozusagen irgendwie eigentlich in so ein Leben eintritt, das irgendwie hinter unserem Leben oder neben... Es ist so eine Art paralleles... Er landet in einer Art parallelen Welt aufgrund einer tödlichen Erkrankung oder potenziell tödlichen Erkrankung. Aber irgendwann, ich mache jetzt einen Film, das kann ich verraten, wieder mit Justus von Donani in einer wunderbaren Besetzung, der in einem heruntergekommenen dämonischen Familienzirkus spielt. Und wir fangen damit an, dass unser Felix Moreau in einer Reha-Klinik liegt und ist operiert worden und das Ding ist jetzt weg. Es ist gut, die Operation ist gut gegangen, aber was er in diesem Zirkus erlebt, das deutet eindeutig darauf hin, dass die Operation möglicherweise nicht ganz so erfolgreich war. Also ich bin super froh, dass die vom Hessischen Rundfunk so einen Mut und so einen Humor haben, uns bei der Pflicht, die die beiden anderen machen, also der Joachim Kroll und seine Partnerin.
Ach, großartig, Kunzendorf.
Ja, Kunzendorf, Nina Kunzendorf, die machen das ja wunderbar. Ja. Und wir dürfen halt den Quatsch machen, wir machen die Kür. Und ich möchte es so weit treiben, dass irgendwann bis die dann irgendwann oben in der Redaktion sagen, so, jetzt ist es aber gut, jetzt habt ihr es überdreht und dann haben wir es gut gemacht.
Na schön, wollen wir mal gucken, ob die da jetzt zugehört haben und sehr gespannt sind, wie sehr sie diese Schraube dann noch anziehen. Wenn man so einen Typen mit einem Gehirntumor spielt und sich dann mit dem vielleicht bald drohenden Tod auseinandersetzen muss, gehen Sie so weit in die Rolle rein, dass Sie sich selbst auch sagen, das öffnet mir jetzt einen anderen Blick aufs Leben. Ich tue jetzt so, als wäre jeder Tag der letzte, den ich habe und... Hau nochmal richtig auf die
Pauke. Also ich nehme das schon ernst, das ist ja kein Witz. Es gibt ja viele Menschen, die diese Erkrankung haben, das ist ja schrecklich. Ich nehme die Figur da an diesen, der erste war ja ein sehr melancholischer, düsterer Film. Ich versuche schon wirklich einen Menschen zu zeigen, der Angst hat, der weiß, dass er möglicherweise bald stirbt und der aber trotzdem versucht, würdevoll in einem gewissen Maß an Selbstironie weiterzulaufen. Also ich mache jetzt da keine Larifari-Figur, sondern aber er erlebt halt ganz sonderbare Dinge, die in der Wirklichkeit vielleicht gar nicht mehr so richtig stattfinden können. Also er ist ein Verrückter. Und das eröffnet natürlich unglaubliche Welten. Da kann man ganz, ganz viel machen. Ich möchte schon, dass diese Figur eine Substanz hat, die wäre schön, die tiefer ist als vieles, was man so sieht. Aber das kommt bei vielen Zuschauern nicht so richtig an, weil es eben nicht der typische...
Das ist verständlich. Wenn man so eine extreme Position einnimmt, dann kann man nicht alle Zuschauer
einladen. Ja, aber das ist auch klar.
Das gehört aber in den
Rahmen. Super, ja. Es gibt ja ein paar totale Fans, aber es wird ja so viel gemacht im Segment, das ist ja auch so robust, dass man auch mal was ganz anderes versucht. Ja. Wieso denn nicht?
Wir haben jetzt über so viele tolle Sachen gesprochen, aber Ihre Musik noch nicht. Welchen Titel sollen wir spielen? Suchen Sie, dürfen Sie gerne aussuchen.
Ich habe ja wunderbare, auf der letzten Platte wunderbare italienische Lieder. Wollen wir mal ein italienisches Lied spielen?
Okay.
Zum Beispiel spielen wir doch Meraviglioso. Das ist von Domenico Modugno, das Lied eines Mannes, der auf einer Brücke steht und sich hinunterstürzen will, weil er nicht mehr leben will. Und auf einmal tippt ihm von hinten jemand auf die Schulter und er dreht sich um. Und wer steht da? Ein Engel in Gestalt eines Passanten. Und er sagt zu ihm, bist du wahnsinnig geworden? Guck dich doch mal um, ist doch alles für dich gemacht. Du sagst, du hast nichts. Ist die Sonne vielleicht nichts?
Okay.
Die Umarmung eines Freundes, die Liebe einer Frau, das Gesicht eines Kindes, alles für dich gemacht. Am Ende dieses Liedes läuft er wieder zurück ins Leben.
Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia.
Sie hören SWR1 Leute mit Ulrich Tucker, den Sie in der ARD als Generalfeldmarschall Rommel sehen können. Sie haben eben schon so schön geschwäbelt. Sie haben ja auch eine Stuttgarter Zeit hinter sich, ne?
Naja, mein Vater ist aus Stuttgart Rohr. Die Mutter ist aus Ravensburg. Also ich komme aus strengen württembergischem Elternhaus. Alles.
Wie weit hat sich das bis heute geprägt?
Schon irgendwie. Es hat mir zumindest die Verkörperung der Figur Rommel sehr erleichtert. Meine Familie hat auch in weiten Teilen das, was ich auch so bei ihm beobachtet habe. Es ist ja kein Volksstamm, der sozusagen für radikale Lebensentscheidungen steht. Die Zögerlichkeit, die Vorsicht ist ja sehr typisch.
Aber dafür sind sie auch sehr erfinderisch. Also sie haben ja.
Ja, ja, ich bin ja ein bisschen aus diesem Segment rausgerutscht dann irgendwann. Aber ich habe in Tübingen studiert und ich bin meiner schwäbischen Herkunft verbunden und stehe ja auch zu ihr. Und ich finde, die schwäbische Küche ist die unterschätzteste der Welt. Ich liebe es, hierher zu kommen, einfach nur um zu essen. Ich esse hier so viel besser als in Italien. Jetzt werden sie mich wieder totschlagen, aber man kann hier richtig gut essen.
Ich esse hier auch gern und gut.
Ich liebe das. Und die machen einen guten Wein, einen sehr guten Weißwein.
Ja.
Die Roten sind auch absolut respektabel.
Werden immer besser.
Immer besser, ja. im Laufe des Abends. Des Klimawandels.
Ja.
Nein, ich mag es schon sehr gern. Und Stuttgart ist eine sehr kunstsinnige Stadt. Es ist vielleicht nicht die schönste aller, aber man ist gerne.
Ganz schön schön. Also schon.
Ne? Ganz schön schön.
Ja.
Ja.
Aber
das ist so.
Ich habe gelesen, Schauspieler sind eigentlich aus Versehen geworden.
Ich wollte es nie werden. Ich habe studiert, ich wusste aber nicht genau, in welche Richtung ich studiere. Ja. Also ich habe Germanistik, Anglistik und Geschichte in Tübingen studiert und habe mich über Wasser gehalten mit Straßenmusik, spielte Akkordeon und eines Tages sah ich dann einen Akkordeonisten vom Tübinger Zimmertheater und ich fragte, was machst du da? Ah ja, hier wird ein Stück gespielt, die Dreigroschenoper. Ich bin noch nie freiwillig ins Theater gegangen, da habe ich mir angesehen, da war der Hauptdarsteller Dominik Horwitz in seiner ersten Besetzung. Am nächsten Tag sah ich den dann im Freibad, Tübinger Freibad, mit zwei sehr hübschen Mädchen. Habe ich mir gedacht, so, das ist ja ein super Beruf, wusste gar nicht, klasse, am Abend so und tagsüber Freibad. Habe ich meinen Onkel angerufen, der die Laienspielgruppe im Tübinger Gymnasium leitet. Und ich sage, wie wird man Schauspieler? Muss ich da bewerben? Da ist Stuttgart, drei Szenen, das machen wir zusammen dann am Nachmittag im Schulzimmer. Dann habe ich das einstudiert und bin ich nah. Und dann hat er mich aufgenommen. Dann habe ich meinem Vater gesagt, Vater, mein Studiengang ändert sich. So, ja, ich bin jetzt auf der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. So.
Boah, war er begeistert.
Neu.
Jetzt hat er aber denkt.
Er war.
Aber Sie haben es nicht bereut, glaube ich, dass Sie es geworden sind. Ist es nicht ein wunderbarer Beruf, mit dem man so viel machen kann?
Ja, ich hatte Glück. Das muss ich sagen. Ich habe den Zade kennengelernt, dem ich so viel verdanke. Ich habe tolle Sachen machen können. Allerdings, natürlich, wenn man das Glück hat, muss man auch was draus machen. Ja. Aber ich kann mich nicht beklagen. Ich bin einer derjenigen, denen es da wirklich sehr gut geht. Und ich bin sehr demütig und sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe.
Erstens geht unsere Sendezeit jetzt zu Ende. Nächste Kollegin, die dringend auf das Gespräch mit Ihnen wartet. Dann bleibt mir noch zu sagen, erstens Rommel angucken in der ARD und dann am 26. Januar kann man Ulrich Tucker und seine Rhythmusboys auch in Stuttgart
im Theaterhaus wieder?
Genau, kann man sehen. Herr Tucker, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Dankeschön.
Die substanziellen Antworten.
Danke, dass Sie mich ausgehalten haben. Vielen Dank für den wunderbaren Weißwein.
SWR 1, Leute. Der Radiotalk als Podcast. Eins gehört. SWR 1.